Wir gehen weiter im ersten Petrusbrief und es ist sehr kostbar, dass wir hier zusammen sind und ja, den Herrn gemeinsam suchen können. Wir haben die letzten Wochen immer wieder in 1. Petrus gelesen, auch in Stuttgart. Und ein Vers, der mir immer wieder in Erinnerung gerufen wurde und mich auch angesprochen hat, ist: zu ihm kommt. Dieser Vers, der ist auch an dieser Konferenz grundlegend wichtig, dass wir zu ihm kommen. Ja, wir sind ja alle zur Konferenz gekommen, manche sind weit gefahren, manche waren schon nah dran, manche haben viel vorbereitet, wir alle haben gebetet, aber wir müssen auch einmal ganz bewusst zu ihm kommen. Wir müssen uns ganz bewusst auf ihn ausrichten. Und ich muss sagen, es ist auch eine große Übung in so einer Zeit, nicht auf vieles zu schauen, sondern besonders auch auf den Herrn zu schauen und an ihm festzuhalten, auch seine Stimme zu hören. Also ich kann euch bezeugen, dass ich hier in dem gleichen Kampf stehe, wie ihr alle, am Herrn, auf den Herrn zu schauen und ihn zu hören. Und wir sollen uns auch, wenn wir heute Abend über den Willen Gottes sprechen, sollen wir uns auch ganz besonders auf Gott ausrichten. Es wird ja nicht der Abend sein, an dem ich eine Lehrstunde geben möchte. Es wird kein Abend sein, wo ich euch alles sagen kann, was der Wille Gottes ist, sondern es wird, wie eigentlich immer, eine Zeit sein, wo wir auf den Herrn schauen müssen. Auch wenn wir ins Wort gehen, auch wenn wir verschiedene Verse nehmen, aber wenn wir nicht zu ihm kommen, dann ist es viel zu wenig. Deswegen lass uns ganz bewusst uns auf den Herrn ausrichten, ja, ihn auch suchen und ihn bitten: Herr, zeige uns deinen Willen. Als ich nochmal in den Versen zurückgeblättert habe, hatte ich den Eindruck, dass es fast so sein könnte, dass die Verse eigentlich so ein bisschen anknüpfen an 1. Petrus 2, das Ende. Da ist ja beschrieben, wie der Herr gelebt hat. Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt, der keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Mund gefunden, der nicht widerschalt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet. Es ist nicht wunderbar, so einen Herrn zu sehen, wie er gelebt hat, was für ein Vorbild er uns gelassen hat. Ich bin immer wieder an diese Verse erinnert. In verschiedenen Situationen ruft der Herr mir in Erinnerung diese Verse, vor allem auch den Vers 23, der nicht widerschalt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte. Ja, ihr kennt die Situation, du bist an der Arbeit oder du bist irgendwo, du wirst in irgendeiner Art und Weise in ein Leiden hineingeführt. Und es gibt ja auch menschliche Reaktionen, auf Leiden einzugehen. Ja? Man könnte auch drohen, man könnte auch widerschelten und sagen, dem zeige ich's mal. Aber der Herr war nicht so. Und diese Gesinnung zu sehen, das ist so kostbar. Diese Gesinnung auch in Anspruch zu nehmen in einer Situation, das ist wie Salböl. Das ist wie so eine Befreiung. Ich muss jetzt nicht kämpfen. Ja, wir sind ja immer im Kämpfen und wir sind auch immer wieder versucht und es passiert auch. Aber dieses Salböl zu nehmen, zu sagen: Herr, danke, du bist so einer, der nicht wieder gescholten hat, der nicht gedroht hat, als er litt, sondern alles dem anheimstellte. Und mir scheint es eben, dass in diesem Vers, Kapitel 4, Vers 1, es auch daran anschließt, wenn er hier sagt: weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Dieser Sinn, diese Gesinnung, dieses Umgehen mit Situationen, wir können uns damit wappnen. Wappnen ist vielleicht kein so modernes Wort, aber sich ja für einen Kampf anzuziehen oder sich auszustatten, das kennen wir doch, und so können wir uns auch mit dem Sinn Christi wappnen. Und Petrus ermutigt uns auch dazu, diesen Sinn zu ergreifen. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das ist natürlich ein starkes Wort, gell? Aber vielleicht auch eine Ermutigung, dass wenn Leiden da ist, dann ist es auch eine Errettung von der Sünde. Ja, wenn es uns so gut geht, dann sind wir manchmal in Gefahr. Dann sind wir in Gefahr, von der Sünde mitgerissen zu werden. Jetzt sind wir in Gefahr, uns es noch ein bisschen bequemer zu machen oder uns irgendwo anzuschließen. Aber wer gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Natürlich handelt es sich hier nicht um eine Lehre, die auch manchmal kursiert, dass irgendjemand nicht mehr sündigen würde. Es wird leider uns noch anhaften bleiben, bis der Herr kommt. Solange unser Fleisch da ist, stehen wir in dieser Gefahr und brauchen auch immer wieder die Reinigung von der Sünde und von den Sündern. Aber wer gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, um die noch übrige Zeit im Fleisch, nicht in den Begierden der Menschen zu leben, sondern im Willen Gottes. Sind wir eigentlich noch im Fleisch? Es ist spannend, ja? Der Petrus sagt das hier, es ist noch die übrige Zeit im Fleisch. Man könnte vielleicht auch sagen, die Zeit im Leib, aber es ist auch die Zeit im Fleisch. Es hängt uns noch an. Auch das Fleisch bleibt uns erhalten. Vielleicht lesen wir kurz Galater 2, Vers 20. Da ist es eigentlich sehr ähnlich formuliert. Da sagt Paulus, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also, wir sind noch im Fleisch, aber wir können heute ein gekreuzigtes Leben führen. Das Fleisch hat Schranken, das Fleisch ist mit dem Herrn am Kreuz, es ist auch, ja, unter der Kontrolle des Herrn und auch unter unserer Kontrolle mehr und mehr soll es sein, um die noch übrige Zeit im Fleisch, im Willen Gottes zu leben. Was ist denn diese übrige Zeit? Haben wir überhaupt übrige Zeit? So viel los, wer kennt es nicht, wurde schon an der ersten Versammlung gesagt, an der Arbeit, ein paar Kollegen sind gegangen, hast noch die restliche Arbeit auch noch dazu gekriegt. Und da gibt's auch noch was zu tun und dort noch was zu tun. Ja, ist da noch überhaupt Zeit übrig? Oh Herr, ja, die Zeit ist knapp. Das können wir, glaube ich, alle bezeugen. Wenn wir ein bisschen genauer schauen, dann merken wir oft, es ist doch noch Zeit übrig. Wenn der Herr uns Weisheit gibt, dann können wir ihm auch Zeit absondern. Wir können ihm Zeit geben, auch indem wir ihm den Vorrang geben. Interessanterweise ist dieses Gut Zeit ja so knapp und deshalb setzen wir es typischerweise ein für Dinge, die wir für wichtig halten oder für dringend halten. Ja, manchmal sagt jemand, ja, dafür habe ich keine Zeit gehabt. Ja, das ist irgendwo so. Aber wenn man sich genauer überlegt, dann muss man sagen, ja, wäre was Dringendes gewesen, dann hätte man doch Zeit gehabt. Also jetzt auch für uns, die wir arbeiten, muss man dort sein. Und wenn die Besprechung halt länger dauert, dann muss man auch bleiben und seinen Job machen. Ist ja auch richtig so. Aber was wäre eigentlich, wenn du einen Arzttermin hättest? Ja, dann würdest du aus der Besprechung aufstehen und sagen, du, ich habe heute Abend um 16:30 einen Arzttermin. Alle würden sagen, ja, wir melden uns dann morgen oder so. Es ist eine Frage von, was ist wichtig? Einerseits ist die Zeit knapp, aber andererseits ist auch die Frage, wofür setzen wir sie ein? Ja, was priorisieren wir? Man kann nicht alles priorisieren, das ist auch klar. Aber wir haben doch einiges in der Hand, was wir auch priorisieren können, wo wir auch unsere Zeit sehr gezielt einsetzen können. Ein anderer Aspekt der übrigen Zeit ist auch, dass unsere Zeit hier auf der Erde hat Grenzen, gell? Wir wünschen ja alle, dass der Herr kommt und wir hoffen auch, dass die ganzen Turbulenzen, sage ich mal, in der Weltgeschichte nicht nur Turbulenzen sind, sondern dass sie auch dahin führen, dass der Herr kommt. Und wenn dem so ist, dann wissen wir auch, es gibt noch eine übrige Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr kommt. So, es ist gut zu wissen, die Zeit, die wir haben, sie ist uns geschenkt, sie ist auch eingeschränkt und der Herr sagt, er möchte sie haben für seinen Willen. Petrus ermutigt uns, gell? Diese Zeit, die übrige Zeit im Willen Gottes zu leben. Ja, wie geht's? Ich habe hier noch ein paar Verse geschrieben, vielleicht ein Vers noch aus Epheser 5, Vers 17. 16 ist eigentlich auch noch wichtig. Dem ihr die Zeit freikauft, denn die Tage sind böse. Sind die Tage böse?
Ja.
Ja. Und dann können wir auch die Zeit freikaufen, gemäß Epheser 5, Vers 16. Und werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also hier ist auch wieder dieser Bezug zwischen der Zeit und dem Willen des Herrn. Unsere Zeit freizukaufen für den Willen des Herrn. Zu verstehen, was sein Wille ist. Und letzten Endes, wenn wir seinen Willen verstehen, dann wollen wir auch immer ein bisschen die Dringlichkeit verstehen. Uns auch wieder zeigen lassen, wie wichtig sein Willen ist, damit nicht die vielen anderen kleinen und großen Willen sich nach vorne drängen, sondern der Wille Gottes groß ist, Vorrang hat in unserem Herzen und auch in unserem Leben. Ich möchte ein bisschen Zeit dafür benutzen, um die Frage zu stellen und auch mit ein paar Versen zu beantworten, was ist eigentlich der Wille Gottes? Ja, wenn Petrus hier sagt, wir sollen im Willen Gottes leben, dann darf es ja auch nicht verborgen sein, oder? Zwar sagt das Wort auch, dass es das Geheimnis seines Willens gibt, gell? Das ist auch ein Aspekt. Und wir sollen auch zum Herrn kommen und ihm sagen, Herr, zeig mir deinen Willen. Und auf der anderen Seite ist doch ein gutes Stück seines Willens auch offenbar. In der Bibel sogar explizit benannt. Ja. Es gibt verschiedene Verse, aber vielleicht ist es gut, in drei Hauptkategorien, drei Hauptsäulen den Willen Gottes zu benennen. Das erste wäre 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, was will Gott? Dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es ist gut, das zu wissen. Gott will alle Menschen retten. Das ist explizit benannt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da gibt es nichts dran zu hinterfragen. Er will die Menschen retten. Am liebsten alle Menschen. Darüber gäbe es viel zu sagen. Es gab übrigens auch vor knapp 6 Jahren eine Konferenz über den Willen Gottes. Kann man auch mal ein bisschen reinhören. Gibt es verschiedene Anregungen. Aber heute will ich in der Kürze der Zeit nur ein paar Schlaglichter werfen. Wie rettet Gott Menschen? Er rettet Menschen natürlich, indem er seinen Sohn gesandt hat, indem er die Erlösung vollbracht hat, indem er den Weg gebahnt hat zu sich zurück in Jesus Christus. Das hat er getan. Und jetzt braucht es noch 2 Dinge. Das eine sind Menschen, die daran glauben, aber letzten Endes braucht es auch jemand, der diesen Menschen etwas sagt, dass sie Rettung brauchen. Manche, die haben die Gnade, allein durch das Wort, das Lesen im Wort gerettet zu werden. Das ist wunderbar. Aber oft ist es ja ein Mensch, der dieses Evangelium bringt. Und Gott hat es auch gefallen, dass wir Menschen das Evangelium bringen. Und jetzt sind wir natürlich unterschiedlich begabt, unterschiedlich auch in unserem Charakter, in unserem Auftreten. Der eine freut sich, das Evangelium zu predigen, und wenn er irgendwo ist, dann dauert es kaum ein paar Minuten, dann ist schon das Evangelium zum Thema geworden. Für andere ist es ein bisschen anders. Vielleicht nicht so spontan, vielleicht nicht so einfach. Vielleicht auch Erfahrungen des Widerstands vom Reden des Wortes. Menschen, die nicht hören wollen, Menschen, die abgelehnt haben, Menschen, die spotten. Es war ja wohl eine schwierige Zeit, als der erste Petrusbrief geschrieben wurde. Auch bis heute gibt es diese Erfahrung der Ablehnung. Es gibt aber im Petrus einen schönen Hinweis, den möchte ich an der Stelle nochmal in Erinnerung rufen. Das ist Kapitel 3, Vers 1. Das spricht er zu den Frauen: Ebenso ihr Frauen seid euren Männern untertan, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel ihrer Frauen gewonnen werden. Das sind 3 sehr schöne Komponenten für das Evangelium. Das eine ist, das Wort zu reden. Und es kann oft schon ein kleiner Hinweis sein. Letzte Konferenz gab es ein paar Hinweise, mal zu sagen, ich glaube an Jesus. Oder mal zu sagen, du, heute Abend gehe ich in eine Versammlung. Oder bei mir ist der Sonntagmorgen für die Versammlung und die Gemeinschaft reserviert. Das sind so Dinge, die kann man einfach mal sagen, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist ja einfach mal ein Wort, wo wir sagen können, wo wir stehen, an wen wir glauben. So, das haben diese Frauen, von denen hier die Rede ist, sicher auch geredet und sind nicht auf offene Ohren gestoßen. Petrus sagt, es geht dann auch weiter ohne Wort durch den Wandel. Unser Leben ist auch ein Zeugnis für Menschen, die noch nicht glauben. Manche wundern sich, manche spotten drüber, gibt's allerlei Ausprägungen, aber unser Wandel in Christus, unser vortrefflicher Wandel, der hat eine Auswirkung um uns herum. Und wir sollen diese Wirkung auch nicht unterschätzen und auch dem Herrn sagen, Herr, lass doch mein Wandel ein Zeugnis sein. So, also das Wort, unser Wandel, beides Zeugnisse für das Evangelium. Und dann sagt er hier, die Männer der Frauen sollen gewonnen werden. Das ist doch ein schönes Wort für die Errettung, jemand zu gewinnen. Man kann jemand auch versuchen zu überzeugen. Man kann jemand mit ausreichenden Argumenten versuchen, in die Richtung zu schieben. Je nachdem ist das auch ein Weg, dass jemand, in dem seine Fragen beantwortet werden, Hilfe bekommt. Aber hier ist davon die Rede, Menschen zu gewinnen. Und ich finde das sehr schön. Lass uns doch, wenn wir für die Errettung von Menschen beten, auch beten, dass Menschen gewonnen werden. Dass der Herr uns auch Weisheit gibt, Herzen zu gewinnen, Menschen zu gewinnen. So, Thema Nummer 1, der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden, dann auch zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Thema Nummer zwei. Was will Gott noch? Was sagt das Wort noch ausdrücklich? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. So, das ist natürlich auch ein Thema, was hier im Kontext des 1. Petrusbriefs schon relevant ist. Gottes Wille, unsere Heiligung. Ja, wir leben in einer Zeit, die der Heiligung nicht unbedingt förderlich ist, aber Gottes Wille ist unsere Heiligung. Er möchte uns für sich gewinnen, er möchte uns reinigen und heiligen. Wir leben in dieser Zeit, wir sind auch beeinflusst von dieser Zeit. Vielleicht gibt es auch Dinge, die uns mal mitreißen, beschmutzen, aber der Herr will uns heiligen. Wie heute Morgen auch schon bezeugt wurde, das Gewissen kann uns bewahren, das Gewissen kann uns erinnern, der Heiligkeit zu wandeln. Und das Blut ist so ein Weg auch, uns zu reinigen, auch wenn etwas vorgefallen ist. Ja, dieses Wort der Heiligung, es ist auch sehr kostbar. Ja? Das Blut einerseits, aber auch das Wort. Was sagt Johannes 17? Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was sagt denn Vers 19? Und ich heilige mich selbst um ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Sehr kostbar. Das ist auch die Gesinnung Christi. Er hat sich geheiligt. Er hätte vielleicht manches auf dieser Erde tun können, ohne zu sündigen, ohne einen Fehler zu machen. Hätte er vielleicht tun können, ich weiß es nicht. Ich denke, ja. Aber er sagt hier, er hat sich geheiligt. Und er hat sich auch geheiligt um der Menschen willen, um der Jünger willen. Ich heilige mich selbst um ihretwillen. Wenn wir von Heiligung reden, dann reden wir natürlich von etwas sehr Persönliches. Herr, heilige mich. Aber es ist auch eine Heiligung um der Geschwister willen. Herr, heilige mich um derer willen, die mich sehen. Heilige mich wegen meinen Kindern. Heilige mich wegen meiner Frau. Heilige mich wegen den Geschwistern, die in meiner Gegend wohnen. Dass sie keinen Anstoß nehmen. Dass sie nicht mitgerissen werden mit etwas, was vielleicht für mich kein Problem ist, aber vielleicht für jemand anderes zum Problem wird. Herr, heilige mich um ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. So dieser Aspekt der Heiligung, er geht schon über uns persönlich hinaus, gell? Er geht eigentlich auch in das Gemeinsame hinein. Wir werden auch gemeinsam geheiligt. Und gleichzeitig ist auch die Gemeinschaft mit den Heiligen ist so ein Schutz für uns, auch so ein Weg, geheiligt zu werden. Wer kann alleine feststehen? Wer jeden Tag über die Monate, Wochen, Jahre lobt den Herrn? Wir haben die Geschwister, können gemeinsam geheiligt werden mit allen seinen Heiligen. So. Thema Nummer zwei, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Thema Nummer drei, ja, was fehlt noch? Wenn wir an Petrus denken, Petrus hat eine wunderbare Offenbarung bekommen, gesagt, du bist der Christus. Was sagt der Herr ihm? Du bist Petrus, diesen Felsen. Ich meine Gemeinde bauen. Also Matthäus 16, Vers 16, gut zu merken. Ich will meine Gemeinde bauen. Auch ein erklärter Wille des Herrn. Er will seine Gemeinde bauen. Das hat er sich vorgenommen. Das ist in seinem Herzen. Das will er tun. Die Gemeinde, sie ist für uns etwas sehr Praktisches. Ja, die Gemeinde hat einen übergreifenden, ja, manche sagen universalen Aspekt. Ja. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der wiedergeboren wird, der wird auch der Gemeinde hinzugefügt. Gläubige über alle Zeitalter, allen Ländern, sehr umfassend. Der Leib Christi, sehr umfassend. Auf der anderen Seite sehen wir in Matthäus auch, es gibt noch einen Vers über die Gemeinde, könnt ihr mal nachlesen, dass die Gemeinde auch sehr praktisch ist. Dort kommt dieser Aspekt, sage es der Gemeinde. Kein so positiver Hintergrund, aber leider manchmal auch nötig. Aber um was es mir geht, dieses Wort, sage es der Gemeinde. Das heißt, hier reden wir von der Gemeinde, die sehr praktisch ist, die zusammenkommt, zu der du hingehen und dir etwas sagen kannst. Die Gläubigen in Australien, die sind sehr kostbar. Aber es ist nicht so leicht, ihnen was zu sagen. Man muss erst mal finden, wo sie sind oder hingehen. Nicht so einfach. Aber die Gläubigen an deinem Ort in der Gemeinde zu finden, das ist schon viel praktischer. Das heißt, wenn wir von der Gemeinde reden, dann reden wir auch von der Gemeinde, die der Herr bauen will an unserem Ort. Sehr praktisch, sehr konkret und auch sehr hilfreich für uns. Sehr nützlich für unsere Errettung, sehr nützlich für unsere Heiligung, aber natürlich auch sehr nützlich für den Willen Gottes. Er hat ja diesen Willen, dass er seine Gemeinde bauen will. So, in einer gewissen Weise ist das der objektive Wille Gottes. Ja? Das gilt immer. Wenn du morgen vielleicht in einer anderen Stimmung bist oder an einem anderen Ort oder was auch immer geschehen mag, das gilt. So steht es im Wort. Es gilt. Es bleibt bestehen. Das sind die Säulen von Gottes Wille. Da gibt es nichts zu rütteln dran. Und dann sehen wir einen weiteren Aspekt im Wort, wenn wir suchen nach dem Willen Gottes, also auch nach diesem Wort, der Wille Gottes, dann sehen wir, dass dieser Wille Gottes auch einen sehr subjektiven Aspekt hat, dass er gesucht werden muss, dass er erfragt werden muss. Und das widerspricht sich gar nicht. Ja? Dieses Suchen und Fragen, das wird keine andere Antwort herauskommen, als was wir gerade gelesen haben. Aber in diesem Rahmen brauchen wir auch diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, um seinen Willen zu kennen und darin zu leben. Und es ist auch etwas, was wir am Leben des Herrn sehen. Vielleicht können wir ein paar Verse durchgehen. Zum Beispiel Johannes 8, Vers 29, ein sehr starkes Wort. Da sagt der Herr, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Wow, welch ein Mensch. Natürlich der Sohn Gottes, aber hier auf dieser Erde, das war seine Gesinnung. Ich tue immer, was ihm gefällt. Lob den Herrn, so hat er gelebt und so will er heute auch in uns leben. Er will immer tun, was ihm gefällt. Er will jeden Tag tun, was dem Vater gefällt. Er will unser Leben darauf ausrichten, zu tun, was ihm gefällt. Lukas 22, Vers 42. Es ist kurz vor der Kreuzigung. Die Kreuzigung hat der Herr schon angekündigt, gell? Mehrmals gesagt, dass er ans Kreuz gehen muss. Das war klar. Natürlich auch von den Verheißungen war es klar. Es war sonnenklar, dafür ist der Herr gekommen und er würde ans Kreuz gehen müssen. Und jetzt kam dieser Vers 42, Lukas 22. Da spricht der Herr: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist schon sehr bemerkenswert, wie der Herr den Vater nochmal gesucht hat, auf einem Weg, der menschlich gesehen sonnenklar ist. Ja, natürlich, es war ein schwerer Weg, deswegen hat er den Vater sicher auch nochmal gesucht, aber es war auch dieses Bewusstsein, ganz nah dran zu sein am Willen Gottes. Komplett übereinzustimmen, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise, am richtigen Ort, den richtigen Menschen gegenüber. Nicht nur in der allgemeinen Weise, jetzt los zum Kreuz, sondern in dieser Gemeinschaft mit dem Vater. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es gibt noch mehr Verse, könnt ihr weiter suchen, Gemeinschaft drüber haben zu diesem Aspekt. Der Hebräerbrief schreibt auch etwas davon, Hebräer 10, sein Zitat. Da sprach er: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Also wofür ist der Herr gekommen? Um den Willen Gottes zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er: Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Also dieser Mensch, Jesus, der Sohn, er kam, um den Willen Gottes zu tun. Und was sagt er dann, Vers 10? In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt. Warum sagt er eigentlich nicht nach diesem Willen oder gemäß diesem Willen oder entsprechend in diesem Willen? Es deutet darauf hin, dass wir in etwas hineingekommen sind. So wie wir heute Morgen von der Taufe gesprochen haben. Ich habe gehört, morgen früh gibt es eine Taufe, mehrere sogar, lobt den Herrn. Was heißt die Taufe? Wir werden in seinen Tod hineingetauft, werden in Christus hineinversetzt. Und so wie wir in Christus sind jetzt, so sind wir auch in seinen Willen hineingekommen. Ja? In diesem Willen sind wir ein für alle Mal geheiligt. Also in diesem Willen sind wir, wenn wir in Christus sind, wenn wir in ihm leben, wenn wir an ihm festhalten, dann sind wir in diesem Willen. Lob den Herrn. Darin sollen wir auch bleiben und uns auch mit diesem Sinn, dieser Gesinnung wappnen. Was sagt der Petrusbrief? Wappnet euch mit diesem selben Sinn. Ja, wappnet euch mit dem Sinn, wie der Herr den Willen Gottes getan hat, in ihm gelebt hat, so wollen wir auch uns hineinbegeben. Ja, wie soll es geschehen? Ja, die Taufe ist ein Aspekt, unser Stand in Christus. Aber es gibt auch verschiedene Hinweise im Wort, wie wir in diesem Willen leben können, wie wir diesen Willen fördern können. Ich möchte eins rausgreifen, und das ist das Gebet. Die zwei Versen, Matthäus 6, Vers 10. Ein sehr bekanntes Gebet. Fängt schon Vers 9 an, Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr daher so: Unser Vater in den Himmeln, Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Der Herr braucht Menschen heute, die dafür beten, dass sein Wille nicht nur im Himmel geschieht, sondern auch auf der Erde. Dass sein Wille, ja, wir sind ja gerade hier in Stuttgart geschieht. Herr, dein Wille geschehe in Stuttgart. Das ist unser Gebet. Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Durch unser Gebet. Durch unser Gebet haben wir auch eine Vollmacht bekommen, den Willen Gottes hier auf die Erde zu bringen. Wurde schon die Gebetsversammlung erwähnt, gell? Die Gebetsversammlung ist ein wunderbarer Ort, eine wunderbare Gelegenheit, den Willen Gottes auf diese Erde zu bringen. Ich möchte aufgreifen, was heute Morgen gesagt wurde, sei auch mutig, deine Anliegen zu bringen zur Gebetsversammlung. Gut, jetzt sind wir vielleicht in Stuttgart dann einige und man kann nicht für jedes Detail immer beten, aber sei doch mutig, dein Anliegen zu bringen. Und die Geschwister, wir werden auch beten dafür. Besonders auch, was den Willen des Herrn fördert. Ja, lass uns doch für beten. Wenn jemand gerettet werden soll, dann wir können dafür beten, gemeinsam beten. Das hat eine andere Qualität, als wenn du alleine betest. Wenn du nicht alleine dafür betest, ist es natürlich schade. Aber wenn wir gemeinsam beten, das fördert den Willen Gottes auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt dem noch einen regelrechten Schub, dass der Wille zustande kommt. Ich sage euch, glaube ich, nichts Neues, aber ich möchte es doch sagen. Es ist nötig, dieses gemeinsame Gebet. Der Herr hört darauf. Der Herr wird es tun. Wir können so viel bezeugen. Vielleicht ist morgen das Frühstück oder die Zeit nach der Versammlung heute Abend mal eine Gelegenheit, dass wir uns ein bisschen austauschen über das, was der Herr schon getan hat durch das Gebet der Gemeinde. Wir werden auf vieles kommen. Also ich muss sagen, selbst in letzter Zeit, ich weiß von Dingen, die ganz konkret durch den Willen des Herrn geschehen sind und durch das Gebet, weil die Gemeinde mitgebetet hat. Ich erlaube es mir zu sagen, aber manchmal hat mich jemand gefragt, ja, warum betest du denn jetzt schon wieder in der Gebetsversammlung dafür? Ist was passiert? Es hat mich ein bisschen geschmerzt, weil ich möchte eigentlich nicht nur in der Gebetsversammlung dafür beten, wenn es brennt, sondern eigentlich auch dafür beten, wenn ich ein Anliegen habe, Herr, der Wille muss noch mehr geschehen. Das klappt schon, aber das könnte noch viel besser klappen. Der Herr geht schon voran, aber er könnte noch viel mehr vorangehen. Lass uns doch dafür beten. Lass uns doch diese Erwartung an den Herrn haben. Herr, du kannst noch viel mehr tun. Ja, wenn es sein Wille ist, dann soll er es doch auch tun. Dann haben wir auch diesen Glauben, wenn wir zusammen beten. Sein Wille wird geschehen. Wenn er nicht sofort geschieht, dann wird es Stück für Stück geschehen. Aber lass uns dafür beten. Amen. Noch ein Vers über das Gebet und seinen Willen. Das ist ein sehr interessanter Vers. Kolosser 4, Vers 12. Der Epaphras, der grüßt. Er ist einer der Euren, ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit für euch kämpft in den Gebeten, dass ihr als Vollkommene und völlig gewiss in allem Willen Gottes stehen mögt. Er lobt den Herrn. Dafür hat er gebetet, dass die Heiligen in allem Willen Gottes stehen mögen. Wir brauchen viele solche Beter, die für die Geschwister beten, mit Namen beten, ja, Eltern für ihre Kinder, Kinder für ihre Eltern, Geschwister für andere Geschwister. Wir brauchen Gebet, dauerhaftes Gebet, regelmäßiges Gebet. bei Nöten beten wir natürlich besonders und das ist sehr kostbar, aber wir brauchen eigentlich immer dieses Gebet, jeden Tag für Geschwister. Wir können nicht immer für alle beten, aber für manche sollen wir doch jeden Tag beten. Und was beten wir? Dass sie als vollkommene und völlig gewiss in allem Willen Gottes stehen mögen. Wie kommen die Geschwister in den Willen Gottes hinein? Durch Gebet, durch natürlich auch durch das Verstehen, was der Wille Gottes ist, durch die Offenbarung, aber durch Gebet wird es auch hineingewirkt, hineingearbeitet, werden wir hineingebracht in seinen Willen. Lob den Herrn für das Gebet, für seinen Willen. Jetzt möchte ich noch zum letzten Aspekt für heute Abend kommen. Das ist ein bisschen aufbauend auf Vers 5 von 1. Petrus 4. Da geht es ja um die Menschen der Welt. Sie werden Rechenschaft geben müssen für ihre Flut der Ausschweifung, für ihr Leben, das sie führen. Das ist klar, denke ich. Es kommt das Gericht, wo alle Menschen Rechenschaft geben müssen. Ich möchte heute über dieses Gericht, über die Welt und die Menschen in ihrer Gesamtheit nicht so viel sagen. Ich habe diesen Vers ein bisschen geborgt, ausgeliehen, weil ich gern auch nochmal drüber sprechen möchte, über uns Gläubige. Und das Wort sagt auch, dass auch wir Gläubige Rechenschaft geben müssen. Es ist ein bisschen ernst und es ist ein bisschen ermutigend. Ich sage es halt mal ein bisschen flapsig, wenn du entmutigt bist, dann schau halt mal ein bisschen mehr auf das Ermutigende an dieser Rechenschaft. Wenn du dich ganz frei und froh fühlst, schau vielleicht auch mal auf den ernsten Teil dieser Rechenschaft. Es gibt beide Aspekte und wir wollen keinen davon ignorieren oder großzügig drüber wegschauen. Wir wollen auch nicht nur versinken in einer Ernsthaftigkeit, die uns alle mit gesenktem Haupt nach Hause gehen lässt. Gar nicht. Aber wir wollen einfach nüchtern sein. Nüchtern sein, auch, ja, wir haben ja vorher von der Zeit gesprochen, von der übrigen Zeit. Und wenn wir diese übrige Zeit sehen und wenn wir überlegen, wie wir sie leben wollen, dann ist das auch ein guter Blickwinkel darauf. Ja, wie wollen wir leben? Wollen wir mitlaufen? Interessant, gell? Er spricht ja von Mitlaufen. Es ist oft die Gefahr, die Mitläufer, wir sind vielleicht nicht die vorne dran sind, weil wir auch wissen, dass das nicht so gut ist, aber die Gefahr ist immer mitgerissen zu werden. Der Herr will uns retten. Er will uns durch die Gnade erziehen. Das ist jetzt die Gnadenzeit, gell? Und die Gnade, die ist voller Frische, voller Ermutigung. Und die Gnade erzieht uns auch. Das ist auch gut so. Wer will schon unerzogen bleiben? Er will sich schon benehmen wie ein Rüpel. Lieber ein bisschen erzogen werden, oder? Titus 2, 11 bis 12. Die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen. Also die Gnade bringt Rettung, aber die Gnade erzieht uns auch, damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Amen. Wenn wir den Vers nehmen, die Verse aus Petrus liegt, dann gibt es da eine recht gute Überdeckung. Ja? Es ist ja auch die Rede davon, wie die Welt lebt. Das gegenwärtige Zeitalter wird hier angesprochen. Und es wird die Gnade angesprochen. Das ist auch ein großes Thema von Petrus, gell? Immer wieder von der Gnade. Aber diese Gnade, sie erzieht uns, dass wir anders leben können, dass wir nicht mitlaufen müssen, dass wir in dieser Welt sein können, aber doch nicht wie die Welt sein müssen. zur Arbeit gehen können und doch nicht sind wie die Menschen der Welt. Dass wir in die Schule gehen können, Uni, einkaufen. Verschiedene Dinge haben wir ja Berührung mit der Welt, aber wir müssen gar nicht mitlaufen. Wir haben durch die Gnade die Chance, anders zu sein. Und das Schöne ist, wenn wir die Gnade nehmen, dann werden wir verändert, werden wir erzogen, dass wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnen können. Zusätzlich zu dieser Gnade, zu dieser Versorgung, die unser Leben verändert, durch die Erziehung, gibt es auch noch eine Belohnung. Nicht schlecht, oder? Du bekommst vom Herrn Hilfe, du bekommst vom Herrn, ja, Zurechtweisung, ist vielleicht nicht so angenehm, aber alles, was wir von der Gnade annehmen, dafür werden wir später noch die Belohnung bekommen. Ist doch wunderbar, oder? Du bekommst etwas, wie wenn du zu deinem Nachbar gehst und ein Werkzeug ausleihst und wenn du es gut benutzt hast, bekommst du danach noch eine Belohnung dafür, dass du es benutzt hast. Schwacher Vergleich, aber der Herr gibt uns beides, gell? Er gibt uns alles an die Hand mit der Gnade. Und wenn wir sie nehmen, dann gibt er uns noch die Belohnung. Natürlich, wenn wir die Gnade verpassen, wenn wir mitlaufen, wenn wir im Fleisch leben, dann sieht es mit der Belohnung nicht gut aus. Dann gibt es etwas, was verbrennt, was nicht bleibt. Vielleicht lesen wir die Verse doch noch. 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Fangen wir mit 11 an. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dieses Fundament baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn im Feuer wird es sich offenbaren. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also gerade noch. Und er wird Schaden leiden. Das ist der Aspekt, den wir auch vor Augen haben müssen. Es gibt einfach auch diesen Schaden, dieses Verbrennen, wenn wir das Himmlische verpasst haben, wenn wir die Gnade versäumt haben, wenn wir die Erziehung versäumt haben, wenn wir letzten Endes den Willen Gottes versäumt haben. Aber im Guten gesehen wird jemand das Werk bleiben, das er gebaut hat auf das Fundament Jesus Christus, so wird er eine Belohnung empfangen. Eigentlich möchte ich am liebsten mit der Belohnung abschließen für heute, weil das ist, was der Herr uns verheißt, wenn wir in seinem Willen leben. Und das ist wunderbar. Und wir sollen auch einen gewissen gesunden Ehrgeiz zutage legen, viel von dieser Belohnung zu bekommen. So wie ein Sammler viel Ehrgeiz sein legt, das zu sammeln, was ihm wichtig ist. Oder Menschen dieser Welt nach vielem trachten, so sollen wir doch danach trachten, die Belohnung zu bekommen. Dem Herrn auch sagen, Herr, ich möchte so wandeln, dass ich die Belohnung bekomme. Herr, ich möchte in deinem Willen leben, damit ich auch die Belohnung empfange. Lob den Herrn, dass wir in allem Willen Gottes stehen können. Amen. Amen.